Horchamal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, und hallo Bernd.
Ja, hallo Bernd. Miteinander.
Damit ist klar, wir haben erneut in unserem Podcast einen Gast. Und zwar einen fränkisch prominenten, deutschlandweit prominenten, den Kabarettisten Bernd Regenauer. Herzlich willkommen.
Ja, freut mich,
ja, uns
hier sein
auch
zu dürfen.
Ja, wir haben vorhin schon mal kurz geplaudert. Wir haben jetzt hier im Raum 100% Männerquote. Sowas stört dich, ne?
Ja, was heißt stören? Wenn es nette Männer sind, stört es mich nicht.
Muss ich noch weisen.
Aber gegen Frauenquote habe ich grundsätzlich nichts einzuwenden.
Bernd Regenauer war auch zu Gast in der Redaktionskonferenz und hat auch da die Frauenquote bemängelt, die bei immerhin 30% heute lag.
Ja.
Im Aufzug waren wir dann auch nochmal mit einer Frau, also auch nochmal 30%, allerdings
ja, ja.
Dann...
Aber seid ihr mit 30% schon glücklich, ja?
Nein, sind wir nicht. Wir sind ja nicht die CSU. Wir wollen deutlich mehr. Wir ja. haben auch deutlich mehr, das war
warum
nicht
das
repräsentativ.
Nicht?
Wir haben locker 50% Frauenanteil in der Redaktion.
Warum und versteckt er die dann vor mir?
Ja, das ist, vielleicht ist das der Grund. Ne?
Darüber wir müssen wir nachdenken.
Also. Schauen wir mal, also vielleicht beim nächsten Mal, wenn du nächstes Jahr nochmal kommst oder so.
Ach, die dann wussten, dass ich komme und dann...
Genau, ja, wir haben dich angekündigt.
Weggetaucht.
Du
hast angekündigt, genau. Also solltest du vielleicht ja, mal drüber nachdenken.
Das wirft aber gutes Licht auf mich, habe ich den Eindruck.
Ne? Das stimmt, das stimmt schon.
Was mache ich falsch? Eurer Meinung nach?
Vielleicht hast du die falschen Freunde?
Einer von vielen Kabarettisten, reine Männerriege.
Ja, das ist richtig.
Also auch ja, da ist die Frauenquote, Luise Kinseher fällt mir mal ein.
Da hat sich nicht viel geändert, ne. Es sind einige herausragende weibliche Geschöpfe, gerade jetzt auch frische, junge Kräfte hinzugekommen, aber im Grunde genommen ist Männer dominiert. Ja.
Mhm. Ja. Ja. Also die fränkische Szene, ich habe jetzt die nicht so richtig präsent, aber da fällt mir logischerweise Bernd Regenauer ein, dann ja, Oliver Tissot, wenn man den als Kabarettisten bezeichnen kann.
Michel Müller.
Michel Müller, genau.
Er Unterfranke.
Dann der Händel aus Fürth. Also ja. Nicht aus Fürth, sondern der Bernd Händel aus Veitshöchheim. Der, was ist der Kabarettist, kann man das sagen?
Oder ja, er ist Humorist, würde ich
Humorist,
jetzt eher sagen. Ja. Ja, Humorist, Parodist, Humorist.
Genau.
Ja, ja, ja.
Also Männer.
Aber
hier eine fränkische Kabarettistin, Lisi Aumeier.
Lisi Aumeier,
das ist Oberpfälzerin.
Okay.
Aber das ist Oberpfalz.
Ja, ist ja gut. Ja. Aber die können wir mal einverleiben, vielleicht.
Ja. Ist das okay? Ja, 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 ja. Ihr macht eh, wie ihr es braucht.
Und ja, das stimmt. Das ist wie bei den Kabarettisten. Wir Journalisten und die Kabarettisten
natürlich,
machen,
wie es gerade lustig
ist. Auch nicht anders, ja. Ja, genau.
Ja, ja, ja.
Also gut.
Ja.
Dann kehren wir mal vielleicht zu den ernsten Themen des Lebens zurück.
Ach, lass mal doch die ernsten Themen.
Wir wollten nämlich mit dir auch über Politik reden.
Ach ja.
Und ja.
Du kamst ja vor langer, langer Zeit als politischer Liedermacher ins Geschäft. Erzähl doch mal, wie das zustande kam. Du warst Drucker?
Ich bin gelernter Offset-Drucker, ja. Und staatlich geprüfter Drucktechniker, da lege ich auch Wert drauf. Ich habe sogar die Prüfung abgeschlossen und habe Ausbildungsberechtigung sogar erhalten und Refa-Schein. Ich weiß gar nicht mal, was das ist.
Wollte gerade sagen, was Refa, ist ein Refa-Schein?
Das hat irgendwas mit Sicherheitsstrukturen zu tun, dass man da bevollmächtigt ist, die Standards nicht einzuhalten, nehme ich an. Ich weiß es nicht.
Ausbildungsbevollmächtigt?
Ja.
Hast du jemanden ausgebildet?
Was?
Hast du jemanden ausgebildet?
Ja, zum Glück nicht. Ja, das ist mein anständiger Beruf, den ich gelernt habe. Und das war ja alles schon ewig her. In den 70er Jahren war das und da fand ja auch schon das Buttontreffen statt. Und das Buttontreffen war damals noch eine sehr politische Angelegenheit. Gut, ist es heute mehr oder weniger auch wieder geworden. Ne? Aber damals war wirklich, da waren wirklich Agitatoren auf der Bühne gestanden. Mhm. Und einer, der mich in den 70ern zutiefst beeindruckt hat, war Maximilian Kerner. Mhm. Leider auch schon verstorben. Mhm. Und was mir am Kerner so imponiert hat, ist, dass er seine politische Wut damals so rausgebrüllt hat zur Gitarre und seine Lieder, der Sommer, warum brennst du so heiß? Asphalt schmilzt schneller als Eis. Eine Schmeißfliege flog voller List über den Rhein auf den fränkischen Mist und stach unterm Himmel weiß-blau. Irgendwas mit Sau. Das haben sie
hat der BR dann auch zensiert,
ja, logisch. Genau. Beim Kanner war der BR immer hoch beschäftigt, sag ich mal, um die entsprechenden. Aber um Kanner kam es nicht umhin. Und das hat mich beeindruckt. Ich weiß nicht, ich habe mir irgendwann gesagt, Mensch, das möchte ich auch mal machen. Das,
Aber du hattest musikalische Anlagen dann?
Ja, Klavier. Ich habe ja wegen Klavier improvisiert. Okay. Das meiste autodidaktisch, aber Klavierausbildung gehabt, auch am Musikkonservatorium, aber nur kurze Zeit. Und den Rest habe ich mir immer autodidaktisch beigebracht. Und dann hatte ich einen Medizinstudenten als besten Freund und der spielte Gitarre. Mhm. Und da habe ich gesagt, komm, lass uns doch beim Badentreffen bewerben, weil damals musste man sich noch mit einer Kassette mit 3 Liedern bewerben. Der Kulturleiter war damals der Heiko Holdenried, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an ihn erinnert. Nee. Heiko Holdenried, über dem seinem Schreibtisch gingen die Bewerbungskassetten und dann, ich konnte ein bisschen Gitarre spielen und dann habe ich 3 Lieder geschrieben. Das Lustige ist, die Kassette habe ich heute noch.
Aber kein Kassettenrekorder mehr.
Habe ich mir jetzt besorgt. Ich bin gerade dabei, meine alten Kassetten alles zu digitalisieren. Mhm. Und doch, haben wir so eins mit USB-Dings. Da ist ja wurscht. Naja, und dann haben wir 3 Lieder im Wohnzimmer damals, in der Löbleinstraße habe ich gewohnt, oben im 4. Stock. Und da haben wir so ein Tischmikrofon hingestellt, so ganz simpel. Und haben, ich glaube, 50 Mal immer wieder und immer wieder hat sie auch eine versungen oder verspielt und dann haben wir 3 Lieder aufgenommen und haben wirklich nicht ernsthaft dran geglaubt, dass wir da genommen werden. Also ich dachte, das ist so dilettantisch, das ist so furchtbar. Aber dann waren wir, oder ich, in Jugoslawien damals noch, gab es ja im Urlaub und dann kam plötzlich der Anruf, wir sind zugelassen. Mhm. In 6, 8 Wochen geht's los.
Geht's
auf die Bühne. Und ich war noch nie auf einer größeren Bühne gestanden in meinem Leben.
War das dann nur eine Bühne damals noch?
Nein, das waren schon mehr. War Tiergarten der Torplatz, kann ich mich erinnern. Mhm. Dann war im BZ-Bildungszentrum, in dem Hof in der Talgasse, untere Talgasse, glaube ich, und noch an ein paar Stellen. Mhm. Die war sie nicht mehr.
Wo war euer Auftritt?
Ja, das Problem war erst einmal dann, dass 4 Wochen vorher dann mein Partner abgesprungen ist, weil dem so die Nerven gingen, er hat gesagt, er kann das nicht. Er macht das nicht, er stand ja allein da.
Kann ich gut verstehen.
Aber ich allein mit Gitarre, ein Unding. Jetzt haben wir mich wieder auf mein Klavier besonnen und erst wollte ich es ganz absagen. Habe ich gesagt, wir gehen jetzt zum Rathaus und stornieren das Ganze. Ich habe den bekniet und beschimpft und bebettelt. Der wollte einfach nicht. Und auf dem Weg dahin habe ich gesagt, nein, die Chance lasse ich mir nicht hingehen. Ich mache es allein auf Klavier. Wir sind zum Heiko Holdenried hoch und na, der Heiko und mich nur gefragt, ja, traust du dir denn das zu? Und dann habe ich einfach gesagt, ja, absolut, absolut kein Problem. War natürlich ein Riesenproblem für mich, weil ich noch nie auf Klavier arrangiert habe, eigene Lieder. Das habe ich aber nicht, ich gucke mal, wie es geht. Ach Gott, da war ich nächtelang am Klavier gesessen, am Blut und Wasser geschwitzt und habe meine 3, 4 Lieder da draufgepackt und dann ging es los. Und den ersten Auftritt hatte ich im Bildungszentrum in der Talgasse. Waren ein paar tausend Leute. Und mir ging so die Muffe, ich kann es gar nicht sagen. Da weiß ich noch, habe ich Cognac gesoffen davor. war mir jedes Hilfsmittel recht, dass ich das überlebe. Und ich habe halt den ganzen Auftritt nur so im Trance irgendwie in Erinnerung. Aber anscheinend hat es funktioniert. Dann hatte ich noch einen zweiten Auftritt. Der war dann, der war im Rathausplatz, also hinterm Hauptmarkt. Da war auch noch eine Bühne. Da hatte ich meinen zweiten Auftritt.
Der Fünferplatz ist das, glaube ich.
Ja, so Fünferplatz, ja. Da ging es schon ein bisschen besser. Da war ich dann schon wegen mehr bei Sinnen und alles.
Und weniger Cognac?
Und gar keiner mehr. Habe ich dann verschmäht. Und da hat mir dann schon irgendeine Veranstalterin, nicht irgendeine, sondern die Uschi Schiller, leider auch schon verstorben, die hat die Kneipenbühne Oberweiling, die es heute noch gibt.
Die gibt es ja, Goldi Hattlein betreibt die.
Da hat die gesagt, willst du nicht einen Abend bei uns machen? Da sage ich, du bist gut, ich habe 4 Lieder. Ja, dann schreib halt noch ein paar, hat sie gesagt, und dann kommst. Und dann hat die da wirklich im Herbst einen Termin mit mir vereinbart. Und dann hatte ich noch einen dritten Auftritt am Tiergartener Torplatz oben. Da hat es dann geregnet, fing es zum Regnen an. Und dann habe ich zu den Technikern gesagt, schleppt mir das Klavier in den Tunnel rein. Da haben die wirklich das Klavier in den Tunnel. Da war ich in dem Tunnel gesessen, dicht um mich herum, die ganzen Leute, eine riesen Traube. Und da habe ich da mein Zeug gespielt.
Also das war schon legendär,
sozusagen. War großartig. Politische Lieder vom Inhalt her? Oder
ja, aber politisch ist, eine hieß Lied in Öldur, da ging es um die Tankerkatastrophen, was damals gerade vakant war. Dann ging eins, glaube ich, über die Wohnungsnot, die es damals schon gab, Wohnungssuchende, die Selektion eines Mietwohnraumsuchenden, ne, nach welchen Kriterien der Vermieter auswählt und dann noch irgendwas völlig Belangloses, glaube ich, und noch was Fränkisches, noch Belangloseres. Ich weiß es nicht mehr, es war.
Aber du hast ja dann noch eine Zeit lang, nehme ich an, als Drucker arbeiten.
Ich habe parallel noch mein viertes Drucktechnik-Semester gehabt. Mhm. Dann starb noch dazu im Herbst, es war 81, starb mein Vater. Also konnte ich den Auftritt nicht wahrnehmen. Mhm. Den haben wir dann auf den 22. März 1982 verschoben. Dann habe ich einen Politstudenten kennengelernt und habe gesagt, komm, wir machen noch ein paar Sketche nebenbei. Mhm. Und dann machen wir so ein Polit-Happening da auf der Bühne. Ich meine Lieder am Klavier, er mit mir die Sketche. Mhm. Und so ging es los, habe ich auch noch Aufnahmen.
Das war in Oberweiling dann?
In Oberweiling im März 82. Dann habe ich die Prüfung abgelegt und habe in einem Anfall von galoppierendem Größenwahn beschlossen, ab 1.1.83 bin ich hauptberuflich Liedermacher.
Mutig.
Ja, wahnsinnig eigentlich. Eigentlich völlig wahnsinnig. Ich hätte einen guten Job gehabt, wäre gut untergekommen irgendwo in der Industrie. Aber ich habe mir gedacht, na, ich bin jetzt einfach Liedermacher.
Hat ja funktioniert.
Hat dieser abgesprungene Medizinstudent mein Management übernommen. Mehr schlecht als recht.
Okay.
Und dann ja, was dazu geführt hat, dass ich dann Jahre später so verschuldet war, dass kein bürgerlicher Beruf jemals mir mehr eine Chance gegeben hätte, von den Schulden wegzukommen. Also ich war zum Erfolg verdammt.
Okay. Okay, also das heißt, als Kabarettist verdient man so gut, dass man auch dann von einem
hohe Schulden abbauen hohe Schulden, kann.
Ja, genau. Ja, langer Weg. Okay. Der Weg zog sich bis in die 90er rein.
Also dann bleiben wir vielleicht doch lieber noch Journalisten und denken gar nicht drüber nach nochmal.
Ja, es ist Journalist, ist denke ich auch ein aufreibender Job, aber ich glaube, dieser extreme Nerventruck, den habt ihr nicht, oder doch?
Ja, als Festangestellte manchmal, sicherlich nicht. Also das, was das Finanzielle anbelangt, wir waren halt bezahlt, wir sind Angestellte. Der andere Nerventruck, wenn es um Zeit geht, das ist, da haben wir uns auch schon unterhalten, das ist ein Handwerk, also das kann man irgendwie lernen, ganz gut zu beherrschen. Ich glaube, der Druck, auf der Bühne stehen zu müssen und zum Erfolg verdammt zu sein, durchs eigene Tun, durch die eigenen Auftritte, die eigenen Werke, der ist aus meiner Sicht ungleich größer. Also ich bewundere das. Ich bewundere jeden, der sich als Bühnenmensch durchschlägt, bis er eben dann mal erfolgreich ist. Ich glaube, die meisten kommen ja da eben nie hin. Also viele bleiben ja auf der Strecke. Ne?
Ja, das ist ja das Kranke an diesem Job, ist ja, man muss ein Stück weit größenwahnsinnig sein, dass man überhaupt da rausgeht und sich einbildet und einreden muss, dass man als Solist jetzt da rausgeht und die Leute amüsieren sich einen Abend lang und zahlen dafür auch noch Geld und klatschen dann auch noch.
Das genau.
ist immer wieder, also manchmal stehe ich auch heute nach 35 Jahren noch danach in der Garderobe und denke mir, das ist eigentlich Wahnsinn.
Ja, aber das, deine Auftritte dann bei Antenne Bayern, also Metzgerei Bockensack, war das für dich dann auch so der Punkt, wo du so eine Grenze überschritten hast im Sinne Publikumszuspruch, auch Gagen, die man verlangen konnte und vorher war es eher noch so ruhiges Fahrwasser oder glaubst du, dass deine Karriere eigentlich schon vorher ziemlich an Fahrt aufgenommen hatte?
Es hat immer wieder mal an Fahrt aufgenommen, ging immer wieder ein Stückchen hoch, aber ich kann von mir ruhigen Gewissens behaupten, dass ich die ganze Ochsentour von vorne bis hinten durch hatte. Mhm. Mit allen Tiefschlägen, mit allen Downs. Also ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, was ich nicht erlebt habe, mit Ausnahme, dass ich auf der Bühne tot umfallen ist.
Zum Glück.
Geht nur einmal.
Geht nur einmal, genau.
Ne, kann man nicht sagen, jetzt möchte ich die Erfahrung einmal machen, aber ansonsten habe ich eigentlich alle Hochs und Tiefs und auch eine Zeit durchlebt, wo der Druck so groß war, dass ich in eine schwere Depression gefallen bin und dann Therapeuten bemühen mussten. Mhm. Und das ist dann, wie es oft so ist, nach dem nach einem Riesenschritt nach oben, das war, als sich die Bühnenfigur Nützel entwickelt hat. Und Nützel, Mensch Nützel, ein fränkischer Typ, hieß das erste Programm, was ich eigentlich nur geschrieben habe, damals, nachdem ich mich von einem Bühnenpartner getrennt habe, weil wir einfach nicht miteinander klarkamen, haben uns organisch aufgelöst. Und ich habe gesagt, ich bin dieses bundesweite Rumgereiseleid. Ich habe keine Lust mehr, ich möchte mich jetzt einmal eine Zeit lang fränkisch regionalisieren, entwickle eine Bühnenfigur. Ich habe das auch in Eigenregie gemacht und selber geschrieben. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie das ankommt und Ding. Und das schlug so dermaßen ein. Also es hat mich fast überrumpelt. Damals der Erfolg, habe dann ja auch den deutschen Kabarettpreis dann gekriegt mit der Figur. Und die Figur hat mich nicht mehr losgelassen und es war alles ausverkauft. Und ich kam überhaupt nicht mehr hinterher. So. Irgendwann nach 2,5 Jahren habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich ein Folgeprogramm schreiben. Nützel 2, Kadema hieß es, zweite Nützelprogramm. Und diese Schreiberei auf dieses Erfolgsprogramm eins draufzusetzen, das hat mich in die Kissen gedrückt.
Okay.
Und da war ich dann, das ist gar nicht lang her gewesen, 8 Wochen vor der Premiere war ich down, saß ich irgendwann hinter dem Bildschirm und habe mich nicht mehr bewegen können. Ich war völlig erstarrt.
Aber dann ging es ja offenbar bis zur Premiere.
Ja, das war dann eine ganz fürchterliche, 2, 3 extrem anstrengende, fürchterliche Wochen, um aus dem Tal da wieder mich rauszuwursteln. Aber ach Gott, ich war und bin ein Stehaufmännchen eigentlich. Ich habe so ein Lebensgefühl, dass ich sage, es kann kommen, was will. Letztendlich umbringe tut mir nichts. Und irgendwie ist alles für irgendwas gut. Und jeder Tiefschlag hat mir eigentlich dann nachgereicht. Hat für mich einen Sinn gehabt zum einen und zum anderen hat es mir irgendwo gestärkt. Und das ist eigentlich dann das Schöne im Alter, dass man dann sagen kann, so schnell erschüttert mich nichts mehr.
Du hast ja immer diese politische Schiene dann auch mindestens indirekt beibehalten, indem du Kritik an Verhältnissen geübt hast. Wir haben vor kurzem mal gemeinsam diskutiert über Nürnbergs Plätze im Frankenfernsehen wo du dich sehr, sehr deutlich geäußert hast zum Leidwesen des Baureferenten, der das ganz anders sieht. Nürnberg kann keine Plätze, war die These, die du vertreten hast. Und du hast auch mit Markus Söder immer sozusagen dich gerieben. Also ist das was du dir ganz bewusst beibehalten willst, diesen politischen Touch, der jetzt in der Metzgerei Bockensack dann zum Beispiel nicht wirklich vorhanden ist. Aber also wie ist so die Mischung? Also macht man das eine, weil man es sich leisten kann und das andere, weil man es sich leisten muss?
Nein, es ist eigentlich beides, weil es man leisten will. Man kann ja von keinem Strang aus von vornherein sagen, ist erfolgversprechend. Also wenn man so strategisch rangeht, das macht überhaupt keinen Sinn. Außerdem weiß man eh nicht mehr. Egal was man sich ausdenkt, die Kunst ist ein extrem unberechenbares Medium. Also ich hatte schon Sachen geschrieben, da war ich überzeugt, das schlägt ein wie eine Granate und dann nach den ersten Verrissen denkt man sich, da muss ich jetzt aber doch nochmal drüber und das haut nicht.
Also, macht man das wirklich? Geht man nach Verrissen her und schreibt an seinem Programm nochmal?
Es hängt von der Art des Verrisses ab. Also ich glaube, gut unterscheiden zu können, ob es eine ausgesprochen subjektive Verriss ist, weil ihm vielleicht mein Nasenheck fällt oder ich als Typ, als Mensch, als Mann, wie immer auch, ihm unsympathisch bin oder er mit jetzt dieser inhaltlichen Form nicht umzugehen versteht oder es ein Verriss ist, der, sagen wir mal, sachlich fundiert so geschrieben ist, dass ich auch für mich künstlerisch was rausziehen kann und sagen kann, ist zwar schade, dass es verrissen hat, aber der Mann hat nicht ganz Unrecht. Das muss man immer unterscheiden. Genauso ärgert mich, wenn einer eine Lobeshymne schreiben will und schreibt die schlecht, ärgert es mich auch. Aber zurück zur Frage, politisch war ich schon in meiner frühen Jugend. Das haben mir meine Eltern eigentlich in die Wiege gelegt. Meine Eltern waren sehr politische Menschen, mein Vater ganz, ganz besonders. Der war ja damals als Klausenwirt, Katharinenklause, war ja der rotbärtige Herr. Das war mein Vater, der leider 81, wie ihr vorhin schon gesagt habt, verstorben ist. Und der war als Klausenwirt ja bekannt für seine politische Haltung, die ausgesprochen links war. Ausgesprochen links. Aber er hat dank seines Wissens, seiner politischen Fachkenntnis und seiner humanistischen und philosophischen inneren Grundlage es geschafft, dass die ganzen Stadträte bei ihm in der Katharinenklause ein- und ausgingen, um sich an ihm die Messer zu wetzen. Da hatten wir da so einen Stammtisch, ich weiß nicht, und das war für mich als Kind grandioses Erleben. Ich war hinter der Theke gestanden, war da vielleicht 11, 12, 13 Jahre alt, Kinderarbeit, haben wir schon wieder. Und ich war da mit offenen Ohren immer gestanden und war stolz auf meinen Vater, den ich sonst in vielen Belangen komplett abgelehnt habe, weil er in vielen erzieherischen Bereichen aus meiner Kindersicht eine Katastrophe war. Aber da habe ich ihn bewundert, wie er das geschafft hat. Der hat aber alle niedergerungen inhaltlich. Kraft des Wortes. Es war auch Günter Grass, war mal zu Gast. Und die saßen dann bis nach Lokalschluss, da war es 1 Uhr und ich durfte aufbleiben und durfte aus gebührendem Abstand dem Gespräch lauschen. Und mein Vater hat den Grass runtergemacht, weil er ihm zu rechtslastig war. Und
das heißt der was?
Das hat sich eingebrandet in meinem Kopf. Ich sehe die beiden noch sitzen, heute noch, kann ich die Bilder herholen. Wie da der Grass und mein Vater und wild gestikulieren, er mit der Pfeife da gesessen, Rauch gestunken hat. Und mein Vater hat da rumgewohnt, der Ding, aber beide respektvoll, voller Respekt. Bolschoi-Theater war da und.
Die Gastwirtschaft ist ja dann auch eine Nürnberger Institution, ja, aber du bist ja in München geboren. Also wie kommt das zustande?
Fehler wahrscheinlich.
Ne? Das kann ich ja ruhig erzählen. Mein Vater war noch verheiratet, als ich zur Welt kam. Meine leiblichen Eltern haben erst geheiratet, als ich schon 14 Jahre alt war. Okay. Ich hieß vorher auch Rühle und nicht Regenauer. Mein Vater hieß schon immer Regenauer, ist in der Pfalz geboren, in der Pfalz um Speyer, an der Weinstraße um Wimmels von Regenauer. Da gibt es mehr Regenauer als Meier und Müller. Das ist okay. Ich mache da gerade ein bisschen so Ahnenforschung und ich bin gerade mit ein paar in Kontakt, weil ich blick da überhaupt nicht gut, weil kinderreich alles.
Ja.
Ja, kinderreich. Mein Vater ist ja 1902 geboren. Ja, ich hatte einen alten Herrn, 2 Weltkriege überlebt. Ja. Jetzt habe ich mich verzettelt, wo waren wir denn jetzt?
Bei deinem Geburtsort waren wir.
Ja, München. Ja, mich dürfte es halt erst einmal nicht so recht geben. Ne? Und da war das Agreement, dass meine Mutter nach München geht, kriegt da ein Büro. Mein Vater war Immobilienmakler, kriegt da unten ein Büro in Anführungszeichen.
Im Exil.
Im Exil, um mich zu gebären. Und dann war ich so partiell bei zum Glück wunderbaren, liebevollen Pflegeomas die ersten 2 Jahre, bis ich das war ja damals in der Zeit alles ein No-Go. Uneheliches Kind, Vater verheiratet und auch beruflich, gesellschaftlich weiter oben angesiedelt. Dann noch dazu ein Kommunist, der dann
Kinder, war alles dabei.
Da kam alles zusammen. Ja, und dann habe ich aber meine ersten Lebensjahre in Wolgersdorf bei Nürnberg verbracht, am Roten Berg oben mit dem schönen Garten, herrlich.
Also du bist schon richtig als Franke aufgewachsen. Ja, ja, also
absolut, nur absolut.
Geburtsort,
es ist eine reine, tieffränkisch. Eigentlich eine Marginale, ja. Und dann hat eben mein Vater in der Innenstadt das zerbombte Fachwerkhaus da erworben. Oder zerbombt, nicht direkt, aber schwer beschädigt mit dem Grundstück. Und hat dann da langsam, dann zog ich halt mit 8 in die Stadt, was für mich eine mittlere Katastrophe war damals. Ja.
Von Wolkersdorf und dem ganzen Grün ja,
von dem Grün und Wald und Ding da in die Stadt. Nee, das Schlimmste war die Hauptschule da am Frauendorgraben war die damals noch. Wurde dann zur Insel Schütt.
Ah ja, okay.
Und da hatte ich das Pech, wie viele andere Kinder auch, dass ich einen absolut sadistischen, also ich behaupte im Nachhinein faschistoiden Lehrer geriet, der mit Angst und Schrecken, also es war ein Terrorregime, was der da geführt hat. Wir hatten panische Angst vor dem, der hat auch ins Gesicht geschlagen. Mädchen wie Jungs war ihm einerlei. Vor die Tür geschickt, in die Ecken gestellt, es war ein einziger. Und da bin ich als schulisch natürlich völlig versackt.
Klar.
Das war schlimm.
Aber du kamst raus.
Genau, und bist der Franke durch und durch? Bezeichnest du dich, also ich meine, gut, auch der Nützel ist ja fränkischer Typ. Also
Nützel, Metzgerei, Bockensack und alles, ja.
Franken als Heimat,
ja.
Gut, schlecht, geliebt, gehasst.
Ja, mal gut, mal schlecht. Dieser Heimatbegriff.
Ja.
Dieser Heimatbegriff, es ist ein inflationär eingesetzter, ja eigentlich oft einfach ein eingesetzter Platzhalter für andere versteckte Interessen, die dahinter sind. Ne? Also instrumentalisierter Begriff in meinen Augen. Heimat soll jeder verdammt nochmal für sich definieren oder eben auch nicht. Ich kenne eigentlich die meisten, die ich frage, was ist denn eigentlich für dich Heimat? Wenn ich die überrumple mit der Frage, wissen die überhaupt nichts drauf zu sagen und sagen, Heimat. Und dann kommt irgendwas Nichtiges daher. Ich wüsste jetzt auch, wenn ihr mich jetzt dezidiert fragt, was ist für mich Heimat? Heimat sind für mich Freunde, gutes Essen, schön leben, vertraute Umgebung, das ist für mich Heimat, Punkt. Viel mehr ist es nicht.
Ich kann mit der Definition viel anfangen, weil es wirklich aus meiner Sicht auch sehr subjektiv ist. Wir beide haben das Vergnügen, in Kürze über Heimat zu diskutieren, mit keinem Geringeren als dem ersten Heimatminister Bayerns, Markus Söder, inzwischen aufgestiegen zum Ministerpräsidenten, der einen völlig anderen Heimatbegriff hat. Ich freue mich da sehr drauf, weil ich glaube, dass ihr euch schön reiten könnt. Wir haben dann noch wissenschaftlichen Beistand von einer Forscherin aus Klagenfurt, von der dortigen Uni, die uns brieft. Das wird am 26. April hier stattfinden in Nürnberg im Haus Eckstein. Ein Abend um 19:30 Uhr, wenn ich es recht im Kopf habe, wird ein spannender Abend, weil der Heimatbegriff, der politisch momentan, du hast es gesagt, instrumentalisiert wird in Form diverser Ministerien in Bayern wie im Bund, der deckt sich nicht mit dem, was du unter Heimat verstehst. Und ich darf jetzt schon versprechen, dass Bernd Regenauer und Markus Söder einfach ziemlich beste Freunde sind.
Was sind wir?
Aber ihr duzt euch ja zumindest, so
viel darf man auch verraten. Ja, das ist vor Jahrzehnten irgendwann mal irgendwo entstanden. Das ist keine Entschuldigung. Aber ja, wir sind uns, ja nicht häufig, aber immer wieder ein paar Mal bei öffentlichen Veranstaltungen über den Weg gelaufen. Und nach wie vor Markus und Bernd, ich gehe gleich offensiv mit dem Du auf ihn zu. Er hat bisher nicht widersprochen, jetzt bin ich mal gespannt. Ob jetzt durch sein im Zenit befindlich, ob er das auch noch so hinnimmt.
Also dann eure erste Begegnung.
Wobei er ja der Jüngere ist. Also wenn er zum Sie übergeht, werde ich ihm sofort wieder das Du anbieten.
Ja, mal schauen, was er dann macht. Ein weiterer Grund, sich auf den Abend zu freuen.
Also beste Voraussetzung, ja, genau. 26. April nochmal. Es gibt noch Karten? Oder
es gibt noch Karten, es ist noch gar nicht beworben. Über die Evangelische Stadtakademie im Haus Eckstein, wie gesagt, ist das Ganze. Dort gibt es auch die Tickets dann. Wir haben es heute geschafft, das erste Mal, Matthias, einen völlig clubfreien Podcast hinzulegen.
Können wir nicht ganz so stehen lassen, weil ein bisschen müssen wir drüber reden. Wir haben vorhin aufs Stadion geblickt und jetzt der Band. Sag was.
Was soll ich denn sagen? Mein Sohn, 16 Jahre, Klammer auf, Klammer zu, der reibt sich ja da mit mir auf. Der ist ein völlig, in meinen Augen schon fast durchgeknallter Clubfanatiker. Der kennt alles rauf und runter. Alles rauf und runter. Spielernamen und wo die herkommen und was vor allem wichtig für so junge Leute, was hat er denn Kost und für wie viel Geld, lass uns den wieder ziehen und wer kommt dann und was ist taktisch wieder alles schiefgelaufen. Ich bin da ja fast nachlässig entspannt. Ich wünsche ihm den Aufstieg von Herzen natürlich.
Dem Sohn oder dem Club?
Ja, was?
Dem Sohn oder dem Club?
Dem Sohn wünsche ich den Aufstieg in die nächste Klasse. Ich hoffe, dass er es schafft. Ich gehe ja hin und wieder raus ins Stadion, ne? Aber nicht jetzt in der Regelmäßigkeit, wie es beispielsweise mein Sohn und andere machen. Ich wüsste jetzt auch die Spielernamen nicht aufzuzählen, wenn ich ehrlich bin.
Das ist auch jedes Jahr anders.
Ja, aber
ne? Kann man sich gar nicht alles merken.
Ist nicht so leicht.
Ja, ist nicht so leicht.
Genau. Also haben wir doch wieder am Ende den Club schneller geschafft.
Und ich muss sogar noch jetzt noch was anbringen, weil ich hatte, also ich traue mich fast nicht sagen, aber jetzt Michael, du bist schuld.
Oh,
ich hatte Karten bekommen für die Spielvereinigung Greuther Fürth. Und ich war letzten Sonntag, also Ostersonntag, war ich bei der Spielvereinigung.
Darüber wollten wir doch schweigen.
Ach so, ja, ist vielleicht auch besser. Wobei, ich muss es schon loswerden, es war schön.
Ich sag dazu nichts.
Du willst nicht everybody's darling sein.
Eigentlich nicht, aber die Wahrheit muss raus.
Das hast du jetzt ja geschafft.
Also gut, in diesem Sinne. Vielen Dank.
Vielen Dank und bis bald.
Bis in Kürze. Bernd, alles Gute.
Danke.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.
Ja, was hat er denn? Will er spielen? Die Zusatzlotterien von Lotto 6 aus 49? Ja. Wir sagen Ja zu unserem Glück mit der zusätzlichen Chance bei Spiel 77 und Super 6.
Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand. In jeder Lottoannahmestelle und auf lottobayern.de.
Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Lotto Bayern wünscht viel Spaß beim folgenden Podcast.